Einen schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur September-Ausgabe des Humanistischen Magazins. Bis zu diesem Jahr schritt die Digitalisierung der deutschen Klassenzimmer nur langsam voran. Man sprach zwar gerne davon in mal mehr, mal weniger dringlichem Ton, Folgen hatte das nicht. Es passierte lange Zeit nichts. Als im März im Zuge der Corona-Krise dann Betretungsverbote über Schulen verhängt wurden, wurde alles anders, und das über Nacht. Digitaler Unterricht war nicht länger ein schönes Gesprächsthema, er war plötzlich eine Notwendigkeit. Welche Folgen nun die Corona-Krise für den Schulalltag hatte, wie der Unterricht umgestellt wurde und wie auch künftig mit digitalen Mitteln gearbeitet werden soll, darüber sprechen wir gleich mit einem Pädagogen der humanistischen Grundschule Fürth.
Zunächst aber schauen wir nach Nürnberg. Wie in allen Teilen Deutschlands kam auch hier während der Corona-Pandemie das kulturelle Leben fast vollständig zum Erliegen. Konzerte wurden abgesagt, Ausstellungen fanden nicht statt, es gab keine Lesungen, keine Vernissagen, kein Theater, für einige Wochen im wahrsten Sinne des Wortes einfach gar nichts. Das heißt auch, es sind nicht wirklich die besten Zeiten für Kulturschaffende, allen voran diejenigen, die darauf angewiesen sind, auftreten oder ausstellen zu können. In dieser Situation helfen wollten die jungen Humanistinnen, der Jugendverband der Humanistischen Vereinigung, kurz JUHUS. Felix Bruck ist einer von ihnen. Der junge Erzieher sagt, schon länger trugen sich die jungen Humanistinnen mit dem Gedanken, gerade jungen Künstlern dabei zu helfen, in der Nürnberger Kulturszene Fuß zu fassen. Chancen, sich und seine Werke zu zeigen, gäbe es in der Stadt mit ihrer nicht gerade großen Kulturszene nur wenige.
Und deswegen wäre es für uns eben allgemein ein Anliegen gewesen, da einfach ein bisschen Fläche mitzuschaffen und zu sagen, wir haben diesen Stadtmauerturm für die jungen Humanisten, für unseren Jugendverband und würden den eben gerne mit zur Verfügung stellen.
In Zeiten von Corona schien das mit einem Mal nur noch dringender. Und so machten sich die JUHUs an ein Nutzungskonzept für ihren mittelalterlichen Stadtmauerturm. Bis dahin hatten sie ihn nur gelegentlich als Ort für ihre Treffen genutzt. Die meiste Zeit aber stand er leer. Die Idee für den Kultturm war geboren.
Und wir wussten noch nicht genau, wie wir das machen sollten und wie wir das Ganze angehen. Hatten am Anfang überlegt, eben direkt Ausstellungen drin zu machen und haben uns da ein bisschen mit dem Liegenschaftsamt auseinandergesetzt. Und dann stand man natürlich auch vor dem Problem, dass einfach nicht viele Leute auf einmal in dem Turm drin sein können.
Nur rund 30 Quadratmeter groß ist die Veranstaltungsfläche im Kulturm. Zwar erstreckt sich der Turm am westlichen Stadtmauerring über mehrere Etagen, der Großteil von ihnen darf allerdings schon länger nicht mehr genutzt werden. Brandschutz. Ausstellungen über mehrere Stockwerke sind leider nicht möglich. Und auch für Konzerte oder andere Performances braucht es kreative Lösungen. Denn mehr als 4 Gäste gleichzeitig dürfen nach den aktuellen Hygienebestimmungen nicht in den Turm.
Aber zwecks Konzerten haben wir uns auch die Methode überlegt, dass wir sagen, wir machen eine Live-Übertragung. Also dass man sagt, man spielt zwar im Kulturturm, also in unserem Stadtmauerturm, aber ohne Publikum eben. Also dass quasi nur die Musiker im Raum sind, weil dann ist auf jeden Fall auch schon das Pensum erfüllt an Personen, die rein dürfen. Und das Ganze wird halt dann live übertragen oder aufgenommen und genauso wie das Bewerbungsvideo der Künstler und des Turms dann eben in YouTube aufzufinden.
Die erste Ausstellung im Kulturturm wird im Oktober eröffnet. Zeigen wollen die jungen Humanistinnen zunächst die Werke von 3 jungen Künstlern, die auch schon in einem vorab produzierten Video vorgestellt werden. Eine erste Musikperformance fand im Kulturturm auch schon statt. Eine Aufzeichnung davon gibt es im Netz zu sehen. Organisiert werden Ausstellungen und Events übrigens komplett ehrenamtlich. Ein harter Kern von 5 JUHUs hält Kontakt zu den Künstlern. Sie beantworten Anfragen und bereiten die Veranstaltungen vor. Zu den Events selbst sind sie vor Ort, kümmern sich um die Technik und überwachen die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. Sehr gespannt sehen sie der ersten öffentlichen Ausstellung im Oktober entgegen. Natürlich hoffen sie auf regen Zulauf, trotz aller notwendigen Eingangsbeschränkungen. Die Erfahrungen der letzten Wochen machen jedenfalls Mut.
Da laufen viele Leute vorbei. Wir sind jetzt auch, während wir den Turm eingerichtet haben, sind viele Leute vorbeigekommen und haben einfach auch die Tür aufgemacht, um zu schauen, was da dahinter ist. Weil es halt auch direkt neben dem Kräutergarten von den Naturfreunden ist, also direkt am Eingang quasi, man läuft direkt vorbei. Von daher ist das eigentlich auch so ein bisschen das Hauptziel, dass man spontan Leute erwischt und sagt, wenn man die Tür aufmacht, wir dann vor Ort sind, dass man eben da Leute gewinnt.
In ihrem Kulturm wollen die Juhus jungen Nürnberger Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit geben, aufzutreten und ihre Werke zu zeigen. Die erste Ausstellung eröffnet am 9. Oktober mit Werken von Julian Hübner und Vanjana Merzhäuser. Sie finden den Kulturm in der Neutormauer 3 in Nürnberg und auf Facebook unter dem Namen Kulturm Nürnberg. Wir kommen damit zu unseren Kurzmeldungen.
Berlin. Begabte humanistische Studierende sollen genauso gefördert werden wie ihre religiösen Kommilitoninnen, fordert die Humanistische Vereinigung. Sie hat deshalb die Aufnahme ihres humanistischen Studienwerks in das Begabtenförderprogramm des Bundesbildungsministeriums beantragt. Zur Begründung hieß es, leistungsstarke humanistische Studierende seien bisher klar benachteiligt. Denn während 4 religiöse Begabtenförderwerke Bundesmittel in zweistelliger Millionenhöhe erhalten, muss das humanistische Studienwerk die von ihm vergebenen Stipendien bislang aus privaten Mitteln tragen. Puschendorf. In Puschendorf im Landkreis Fürth hat die 20. Kindertagesstätte der Humanistischen Vereinigung eröffnet. Bei den Traubenwichteln im Herzen der Gemeinde werden künftig 12 Krippen und 30 Kindergartenkinder betreut. Zum Start am 1. September besuchten unter anderem Puschendorfs erste und zweite Bürgermeisterin die Traubenwichtel. Ebenfalls anwesend waren der Architekt, Puschendorfs Altbürgermeister und einige Gemeinderatsmitglieder. Hannover. Ein offenes Ohr in schwierigen Zeiten. Als Mitglied des Bündnisses Niedersachsen hält zusammen bietet die Humanistische Vereinigung ab sofort eine telefonische Seelsorge in Niedersachsen an. Zum Start des neuen Angebots betonte Jürgen Steinecke von der Humanistischen Vereinigung, wie wichtig es sei, mit anderen Menschen über Sorgen und Nöte sprechen zu können. Die Corona-Krise habe das nur noch deutlicher gemacht. Ab sofort ist deshalb jeden Mittwochnachmittag die neue humanistische Seelsorge zu erreichen. Die Telefonnummer und weitere Informationen finden Interessierte unter www.humanistische-vereinigung.de.
Bis zu diesem Jahr war die Digitalisierung der Klassenzimmer immer für einen schönen Smalltalk gut. Wenn es wieder an der Zeit war, bestätigte man sich gegenseitig darin, dass Computer selbstverständlich stärker in den Unterricht integriert werden müssten. Irgendwann, in einer nicht näher zu bestimmenden Zukunft, aber nicht jetzt gleich. Und während so geredet wurde, schritt die Digitalisierung der Klassenzimmer nur träge voran. Overhead-Projektoren und Tafeln blieben vielerorts die Mittel der Wahl. Mit der Corona-Krise und den Betretungsverboten für Schulen wurde im März alles anders und das fast über Nacht. Von Digitalisierung nur noch zu reden, das ging nicht mehr. Es musste etwas passieren. An der Humanistischen Grundschule Fürth war das nicht anders. Mit nur wenigen Tagen Vorlaufzeit galt es, von Präsenzunterricht auf digitalen Unterricht umzusteigen. Ob und wie gut das gelungen ist, darüber wollen wir jetzt mit Kevin Humphrey sprechen. Humphrey ist Pädagoge an der Humanistischen Grundschule und dort unter anderem auch für die weitere Digitalisierung der Klassenzimmer zuständig. Herr Humphrey, ganz ehrlich, als die Betretungsverbote verhängt wurden, wie gut waren Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen da auf digitalen Unterricht vorbereitet?
Naja, wenn man ehrlich ist, hat es uns, wie die meisten Einrichtungen und Schulen, auch relativ kalt erwischt. Auch da die Maßnahme ja ziemlich kurzfristig angesetzt war, da war nicht viel Vorbereitungszeit möglich. Aber wir haben ein Team, das sehr gut darin ist, Strukturen zu schaffen und Lösungsansätze zu finden. Und deswegen hat es eigentlich ganz gut funktioniert, auch in der kurzen Zeit.
Ja, eine große Wahl hatten Sie ja nicht. Umstellen mussten Sie den Unterricht dann ja. Und wie haben Sie das gemacht?
Wir haben zum Glück ein Jahr vorher ungefähr Gedanken gemacht über Digitalisierung an unserer Schule an sich. Und haben uns da schon verschiedene Plattformen angeguckt, waren jetzt aber natürlich noch nicht so weit, dass wir da komplett umstellen hätten können, aber hatten so ein bisschen Vorlauf dadurch schon und haben diesen Vorsprung, diesen kleinen, haben wir dann genutzt und hatten relativ schnell Plattformen, die wir gebraucht haben, sei es jetzt eine Kommunikationsform wie die Schulcloud, um Daten auszutauschen, Konversationen und auch Videokonferenzen. Also wir hatten ein bisschen einen Vorsprung und haben uns dann relativ schnell reingefuchst, haben da auch die dementsprechenden personellen Strukturen schaffen können. Da waren dann 3-4 Kollegen abgestellt, die sich um die technischen Belange kümmern. Und die anderen Kollegen haben sich dann um den pädagogischen Inhalt kümmern können.
Wie sah denn so ein strukturierter digitaler Unterrichtstag aus? Was war der Stundenplan?
Man versucht auch in so einer Situation dem Schulalltag natürlich relativ nahe zu kommen, weil es einfach auch Routinen und Abläufe sind, die für die Kinder sehr wichtig sind. Und insofern sah das dann praktisch so aus, dass man sich früh zu einer festen Zeit per Videokonferenz trifft, zum Beispiel eine Art Morgenkreis, dann werden Aufgaben besprochen, dann werden über die Plattformen die Dokumente ausgetauscht, Konversationen können geführt werden für Nachfragen und dann arbeiten die Kinder zu Hause, geben ihre Arbeiten dann über die Plattform ab, werden korrigiert und dann trifft man sich wieder per Videokonferenz und bespricht die Arbeiten.
Und gab es da seitens der Endgeräte in den Familien auch Probleme oder lief das alles glatt über die Bühne?
Nein, das war natürlich alles nicht so einfach. Es ist schon so, dass manche Familien gut ausgestattet sind, sich gut auskennen mit Computern, mit Technik, manche weniger. Wir haben es so gemacht, dass wir immer erreichbar waren für die Eltern und wir haben dann Anleitungen geschrieben, wie die Videokonferenz zum Beispiel funktioniert. Und für die Eltern versucht, Leihgeräte, sofern sie keine hatten, zur Verfügung zu stellen.
Und wie kam das Ganze bei den Schulkindern an? Würden die jetzt gerne den digitalen Unterricht als Ersatz für den Präsenzunterricht haben? Oder was ist Ihr Eindruck?
Nein, sicherlich nicht. Also am Anfang haben die Kinder natürlich gedacht, juhu, keine Schule mehr. Und wir können jetzt daheim ein bisschen eine ruhige Kugel schieben. Aber dem war ja gar nicht so, wie der strukturelle Ablauf ja gezeigt hat. Aber man muss auch sagen, dass im Nachhinein natürlich den Kindern was gefehlt hat, das soziale Miteinander. Das merkt man ganz deutlich jetzt wieder, wenn alle in die Schule kommen. Genau.
Würden Sie sagen, der digitale Unterricht hat auch Vorteile gegenüber dem Präsenzunterricht? Und wenn ja, welche?
Naja, da muss man vielleicht ein bisschen differenzieren zwischen dem Homeschooling während des Betreuungsverbotes und dem, was man vielleicht jetzt mitnehmen kann an der Schule direkt. Also wenn die Kinder in der Schule sind. Weil man versucht beim Homeschooling zwar so gut es geht, den schulischen Alltag zu projizieren, aber es ist halt was anderes, als wenn man in der Schule digital ergänzenden Unterricht gibt.
Also Sie meinen einfach eine Hybridform, dass die Kinder im Präsenzunterricht sind und digitale Geräte nutzen? Oder denken Sie jetzt daran, dass einige Kinder zu Hause sind und andere im Präsenzunterricht? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Nein, schon, dass alle im Präsenzunterricht da sind und dass wir den, sagen wir mal, den klassischen Schulalltag ergänzen durch digitalen Unterricht. Und naja, das ist so ein bisschen wie Gitarre spielen. Ein Computer kann die Gitarre natürlich nicht ersetzen, aber er kann ergänzen und er kann auf verschiedenen Ebenen auch bestimmte Dinge transportieren.
Und haben Sie aus dem Erfahrungsschatz der letzten Monate jetzt was mitgenommen oder werden die Computer wieder eingemottet?
Nein, ganz im Gegenteil. Die Computer werden nicht eingemottet, sondern wir rüsten auf, weil wir eben gerade diesen Schwung mitnehmen wollten, dass wir uns mit Digitalem befasst haben. Und deswegen werden wir den Schulunterricht noch ergänzen und arbeiten an einem Konzept, arbeiten an Implementierung in den Unterricht. Was macht Sinn? Sollen ja nicht nur einfach irgendwie Spielzeuge sein, sondern ja pädagogisch sinnvoll eingesetzt werden. Genau, und daran arbeiten wir jetzt.
Sehr schön, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei und den Kindern jetzt wieder viel Freude beim Lernen im neuen Schuljahr. Dankeschön, Herr Humphrey.
Ich danke Ihnen.
Tschüss.
Tschüss.
Wir sprachen mit Kevin Humphrey, Pädagoge an der Humanistischen Grundschule Fürth und dort unter anderem für die weitere Digitalisierung von Klassenzimmer und Unterricht zuständig. Wir gehen damit schon auf das Ende der Sendung zu. Wie immer können Sie diese und viele ältere Folgen des Humanistischen Magazins auch online nachhören. Auf der Seite der Humanistischen Vereinigung und unter www.humanistisch.net. Das nächste Humanistische Magazin allerdings gibt es erst im Jahr 2021. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns treu. Wir hören uns wieder hier auf Bayern 2.